Ein weites Land mit seinem, meinem Berufsleben vorüber. Es ist Tirol, von dem Kaiser Maximilian schon sagte, ein Land mit vielen Falten. Es ist aber auch Wien mit seiner Kunstakademie und seinen Schätzen. Es sind fast alle Bundesländer und nicht zuletzt auch Südtirol, an das ich denken muss. Und es geht dann hinüber ins Rheinland, wohin ich berufen wurde, an den Rhein und an die Saar und an der Elbe und in Berlin und überall habe ich mein Werk als Architekt verüben dürfen. Und dann kommt der Ruf fast gleichzeitig nach der Türkei, nach Hankosen, von dort in alle Lande hinaus, nicht nur als Architekt, sondern auch als Zeichner und Maler. Und dann hinüber nach Griechenland und nach Syrien und dann auch noch einmal nach Bagdad, um dem König Faisal einen Palast zu bauen. Und so ist es dann so weit gekommen, dass ich endlich heimgefunden habe. Und von all diesen Dingen, von diesen Erlebnissen und den Bauten möchte ich im ersten Teil berichten. Die Berufung ins Reich geschah im Jahr 28. Ich war damals schon Lehrer an der Akademie und hatte einiges schon vollbracht. Und der Anlass oder die Gründe, warum man mich berufen hat, war jedenfalls der, dass man mich als einen Architekten erkannt hatte, der das Alte nicht nur schätzt, sondern es mit dem Neuen eines Architektenentwurfes, eines Architektenplanes in glücklicher Weise verbindet. Und so kam ich zu einer sehr interessanten Aufgabe, berufen durch den Präsidenten damals des preußischen Denkmalamtes, ihrem Geheimrat Klemen, mit seinem Assistenten, dem Grafen Metternich, nach Düsseldorf. Ich habe in Köln die Aufgabe gehabt, das früh- und spätromanische Werk von St. Georg, das verlassen und verstümmelt da lag, in die richtige Lage zu bringen. Das Alte herauszuholen, das Schwertlose wegzuwerfen und das Neue harmonisch in das Ganze hineinzubauen. Diesem Auftrag bin ich so gerne nachgekommen, weil ich bei dieser Gelegenheit schon eine ganze Reihe von hochinteressanten Persönlichkeiten kennengelernt habe. Das war der Professor Witte, der Gründer des Wallraf-Richerts-Museums. Das war der Direktor der Kölner Werkschulen, August Hoff. Und das war der Architekt Fahrenkamp, mit dem ich eine besondere Freundschaft verband, nicht zuletzt auch mit Böhm. Und so war dieser Bau durch Heranziehen von künstlerischen Kräften, voran Dornbricker, der Gründer der neuen Glasmalerei, und seinem Assistenten Wendling zu einem guten Ende zu bringen. Der Eindruck dieser glücklichen Arbeit, die auch von den Denkmalpflegern in besonderer Weise hervorgehoben wurde, kam ein weiterer Auftrag. Sehr interessant, es gibt das Zisterzienser Stift Altenberg und in diesen herrlichen gotischen Raum hatte ich einen großen Orgelchor einzubauen. Auch das ist geschehen, hierbei kam ich in eine wunderbare Verbindung und Freundschaft mit dem großen Maler Peter Hecker, der mich auch dann weiterhin bei meinen weiteren Aufgaben begleitet hat. Nun, nach dem Altenberg, das auch gelungen war, hatte ich auch den Ruf bekommen, in Berlin die St. Hedwigskathedrale umzubauen, in das Prinzip moderner und neuer Liturgie, wobei das Tabernakel eine große Rolle spielt. Alle diese Dinge musste ich also durchführen. Und da waren mir vor allem auch Ludwig Gies, der große Bildhauer, sehr zur Hand. Diese Aufgabe habe ich aber auch neben anderen Aufgaben beendigen können und durchführen können. Es sind das vor allem Neubauten an Kirchen, vor allem im Saargebiet. Dort habe ich herrliche Pfarrer kennengelernt, zum Beispiel in Märchingen an der Saar, ein kleines Bergmannsdorf, oder im Brotdorf, Dort habe ich die Kirchen gebaut und dann eine besonders schöne Aufgabe, ein neues kleines Franziskanerkloster in Hermeskeil, ein Bijou. Und ich glaube, es ist eines meiner besten Arbeiten aus dieser Zeit geworden. Gleichzeitig auch eine Kirche in Mönchengladbach und als letztes die große Kirche in Kleve. Und alle diese Arbeiten wurden durch den Krieg zerstört, ebenso wie Nürnberg, das ich schon früher begonnen hatte. Die Krone eines architektonischen Werkes war die Errichtung des Schlagitterdenkmals. Das ist ein Werk, das also aus der politischen Ebene herausgerufen wurde und ein großes Denkmal war. Und leider wurde dieses Denkmal so berühmt und so bekannt, und zwar leider auch unter den Nazis, dass es als Nationaldenkmal erkannt wurde. Und das Unglück war, dass dieses deutsche Nationaldenkmal, das im Wesentlichen eine große Grube mit einem hochragenden, 30 Meter hohen Kreuz bestanden hat, von den Engländern nach dem Krieg am ersten Tag schon in die Luft gesprengt wurde. Was ich unendlich bedauere, denn ich glaube, es wäre eines meiner besten Werke gewesen. Das ist der Zustand vor dem Krieg. Ich habe aber auch nach dem Krieg die Gelegenheit gehabt, wiederum in Deutschen Reich zu bauen. Da denke ich aber auch an eine Begegnung mit dem damaligen Bundeskanzler Adenauer. Ich hatte schon in Düsseldorf, in Köln, Gelegenheit, mit diesem großartigen Persönlichkeit nicht nur in Fühlung zu treten, sondern auch in seiner Familie zu verkehren. Aber ich hatte das alles wieder vergessen, und als der Herr Bundeskanzler Adenauer zu einem offiziellen Besuch in Wien war, in der Hofburg, und ich als Rektor mit Kette und Orden da vorgestellt wurde, als Rektor der Akademie, sagte Adenauer: Aber lieber Freund, wir kennen uns doch schon von einer schönen Schifffahrt am Rhein, da haben wir uns beide über den Kirchenbau unterhalten. Können Sie sich denn gar nicht daran erinnern? Das war damals sein Abschluss. Und ich habe dann in den späteren Jahren, nachdem ich das Glück hatte, wieder in Österreich zu bauen, vor allem die Kirche in Erpfendorf, habe ich wieder Kontakt gefunden mit den kirchlichen Kreisen. Und da kam ein Pfarrer aus Walchensee, der also so begeistert von der Erpfendorfer Kirche mich beauftragt hatte, eine Kirche in Walchensee zu bauen. Die habe ich dann auch gebaut. Mit großen Mühen. Es war zunächst ein großes Misstrauen, dass man wieder einen Österreicher holt. Das war die damalige Zeit. Daraus ergab sich aus, weil ich das besondere Wohlwollen des Augsburger Bischofs bekommen hatte, eine große Kirche in Augsburg zu bauen. Bei all diesen Bauten habe ich immer wieder den Künstler herangerufen, den Maler und den Bildhauer. In Märchingen zum Beispiel haben die beiden österreichischen Bildhauer Bodingbauer und Adelhard die herrlichen Reliefs an der Kirche, wunderbare Figuren in der Kirche geschaffen, und der Maler Peter Hecker hat gemalt. Und so ging es bei all diesen Arbeiten. Auch der große Schüler von Dornbrücker, Wendling, hat den Brotdorf gebaut. Und so ging es aber auch am Walchensee. Und es ging auch in Augsburg. In Augsburg habe ich die Gelegenheit gehabt, wieder einen österreichischen Künstler einzusetzen, der den Auftrag hatte, 12 große Fenster in dieser 12 Apostelkirche zu malen. Es ist das der Maler Giselbert Hocke. Und so war dieses Erlebnis vom Deutschen Reich mit all diesen Persönlichkeiten wie Fahrenkamp, der Bildhauer Zschokke, der Maler Nauen, der Maler Kompendonk, auch der war beteiligt. Der hat zum Beispiel die Fenster in der interessanten Kirche in Blankenese in Hamburg gebaut. Und während Wendling wieder das wunderbare große Altarmosaik in Mönchengladbach geschaffen hat. Mönchengladbach ist erhalten geblieben. Und eine Kirche, und an die mir sehr am Herzen lag, das ist eine kleine Kirche draußen im Moabit in Berlin, St. Adalbert. Das ist eine eingebaute Kirche in einer Straßenfront. Eine sehr schwierige Aufgabe, denn das ist ein reines Kommunistenviertel. Und der Eingang zu der Kirche geschah durch einen seitlichen Hof. Nach außen ist es die abgeschlossene Fassade. Das sind also Arbeiten, die mir für mein Leben unendlich wichtig waren, denn ich habe dort Kirchenbauen gelernt. Am Beispiel großartiger Vorgänger wie Böhm oder Fahrenkamp und andere, aber auch aus eigener Erkenntnis im Gesprächen über das Problem einer modernen Liturgie, über das Problem des neuen Kirchenbaus. Zur gleichen Zeit fast, als ich den Ruf ins Reich bekommen hatte, geschah der Ruf in die Türkei. Und das ist natürlich etwas doch sehr Merkwürdiges. Ich muss kurz erwähnen, dass Atatürk, der Vater der Türkei, diese großartige, herrliche Persönlichkeit, die neue Türkei gegründet hat. Er hat es auf Anatolien beschränkt in der Hauptsache. Er hat aber eine neue Hauptstadt gegründet, weil ihm die alte Istanbul zu sehr Mischvolk war, zu wenig rein türkisch. Das war der eine, der tiefere Grund. Der andere war natürlich auch ein strategischer, um aus dem Bosporus, einem sehr kriegsgefährlichen Gebiet, in das Zentrum von Anatolien zu kommen. Und dieses Zentrum hieß Ankara. Eine alte, uralte Stadt aus der frühen Zeit in der Nähe der Hethiter, Römer, noch steht dort der Augustustempel noch mit einer herrlichen Inschrift. Diese Stadt stand mitten in der Wüste. Aber sie war das Zentrum des anatolischen Landes, das vollkommen tot da lag. Die tiefere Aufgabe Atatürks sah er darin, dieses Land mit ungeheuren Schätzen lebendig zu machen. Und deshalb der Ruf in die Türkei. Und ich kam hin und wurde 28 dorthin berufen, über Anlass seines damaligen Botschafters Abdulhamid Bey, und kam zitternd und bebend in dieses Land. Ich verstehe ja sehr schlecht das Französische und das Türkische schon gar nicht. Und so bin ich von Istanbul abgefahren, in der Früh eines Morgens in Ankara angekommen, schaue bei Fenster hinaus, weite Ebene, nichts als Ebene. Was soll jetzt mit mir geschehen? Da stand draußen eine Kompanie Soldaten. Und der Führer, der Offizier, kam an den Wagen und fragte mich, sind Sie Professor Holzmeister? Ja, ich habe den Auftrag, Sie zum Herrn Minister zu führen. Und also begleitet von dieser Kompanie bin ich in die Stadt geführt worden. Ich war nie Soldat und habe vor den Soldaten immer eine Riesenangst schon gehabt. Einen Riesenrespekt, wollen wir sagen. Und bin zum Minister geführt worden. Überraschenderweise saß dort im Zimmer, begleitet von seinen Kollegen, ein wunderbar würdiger Mann in Zivil, Abdulhalik Reinda. Er begrüßte mich und stellte mich die Frage, ob ich also bereit wäre, im Auftrag Atatürks Bauten in der Türkei, vor allem in Ankara, durchzuführen. Und als erstes wäre die Aufgabe, ein Kriegsministerium und ein Generalstabsgebäude zu errichten. Ich habe kühn und frisch Ja gesagt. Ich hatte in Begleitung einen Mann, dem ich unendlich viel verdanke. Das war der verstorbene Ingenieur Arthur Wallapfel. Der war Jahre früher schon in Auftrag einer österreichischen Firma in Ankara, sprach perfekt Türkisch und hat mir also bei all diesen Vorsprachen unendlich viel geholfen. Nicht nur da, sondern er war da mein Bauleiter und mein Ingenieur und mein Statiker und alles. Ich habe versucht, binnen 8 oder 14 Tagen einen solchen Entwurf vorzulegen. Ich habe diesen Entwurf vorgelegt, und zwar war es unausgesprochen noch, ob Ministerium allein oder nicht, und habe einen Gesamtentwurf gemacht für beide Gebäude in einem, um zu sparen. Und da haben die Generäle gesagt, nein, das geht nicht. Der Kriegsminister ist etwas und der Generalstabschef ist etwas anderes. Beide Gebäude müssen separat nebeneinander stehen. Dann ist das Kriegsministerium in seinem Inhalt mit den vielen Beamten viel größer im Inhalt als das Generalstabsgebäude. Und ich hatte die Aufgabe, das wurde mir gesagt, beide Gebäude müssen ebenso repräsentativ und ebenso bedeutend ausschauen wie das andere. Das habe ich gemacht. Ich habe das Kriegsministerium um einen Hof gebaut und habe das Generalstabsgebäude nach außen offen gemacht mit Flügeln. Und das hat den Herrn sehr gefallen. Ich habe im Herbst das vorgelegt und das habe dann im Jahr darauf den Bau übergeben können. Man muss aber dabei bedenken, dass wir größte Pionierarbeit leisten mussten. Denn in der Türkei war das Bauen für den Türken fremd. Denn gebaut haben das der Armenier. Das Ziegellegen, das Mauern, das Mischen des Betons, alle diese Dinge haben wir als Pioniere, und vor allem mein Freund Waldapfel, in diesen Jahren durchgeführt. Und als der Bau nach einem Jahr fertig war, war das Unglaubliche für die Türken. Es war genau die Kostensumme, die wir kalkuliert haben. Das war für die Türken etwas ganz Neues. Und die Folge davon war, dass der Abdulhalik Renda, der inzwischen Ministerpräsident geworden war, nun mir eine ganze Reihe von weiteren Aufträgen erteilen konnte. Das war von 28 bis 32. Und so ging es weiter und da habe ich eine ganze Reihe von Bauaufträgen bekommen. Es waren vor allem die Ministerien und inzwischen war ja ein Städtebauer berufen worden, der die Aufgabe hatte, einen Stadtplan für Ankara zu entwerfen. Da war ein wunderbarer deutscher Stadtplaner, Janssen, der hat den Stadtplan gemacht, das heißt, die Quartiere ausgeteilt, das ist Zentrum, das ist Regierung, das ist Wohnung, das ist Industrie und das ist Verkehr. Diese Quartiere hat er ausgeteilt und Atatürk hat das unterschrieben und wenn Atatürk das unterschrieben hat, hat es den Kopf gekostet, wenn es einer nicht eingehalten hat. Und so entstand eben auch dieses Regierungsviertel, in welchem alle Ministerien vereinigt waren. Und ich hatte also, wie gesagt, eine ganze Reihe dieser Ministerien zu bauen, als letztes dann das Innenministerium und in Verbindung mit dem Innenministerium ein großes Denkmal der Sicherheit zu bauen. Und da habe ich Anton Hanak gerufen. Und der ist mit mir nach Ankara gefahren und war ganz weg über alle diese Dinge. Das Denkmal steht an der Spitze dieses Regierungsviertels und wird sehr geschätzt. Ein anderes aber, und das war das Köstlichste eigentlich, das war der Auftrag für das Palais Atatürk, oben in Chankaya, auf der Höhe oben. Dort oben hauste und regierte Atatürk mit seinem Stab, in einem alten armenischen, etwas baufälligen Haus. Und ich wurde berufen mit meinem Bauleiter. Da war er versammelt mit allen seinen Ministern und Waldapfel hatte mich schon vorbereitet. Ich soll ja aufpassen. Atatürk macht sich gerne einen Spaß, denn auf dem Weg zu ihm im großen Saal stünde ein großer Bärenfell mit Kopf. Und viele sind darüber schon aus Angst gestolpert. Er mache mich auf diesen Kopf aufmerksam. Das habe ich also natürlich auch getan und sind also festen Schrittes zu Atatürk gekommen, an seinen Tisch. Und die erste Frage war, Professor, was meinen Sie? Sollen wir dieses Haus jetzt abreißen und an dessen Stelle ein neues bauen, für mein neues Palais? Und ich habe dann sofort geantwortet, aber Exzellenz, wie können Sie sowas nur denken? Dieses Haus ist doch für die Türkei ein Denkmal. Denn von diesem Haus aus haben Sie die neue Türkei gegründet. Es muss das als ein Denkmal bleiben. Sagt er, ja, was soll man dann machen? Sagt er, ja, da nebenan ist ein herrlicher Platz, da werden wir ein neues Palais bauen und das alte pflegen. Das hat ihm sehr gefallen und hatte über Auftrag von Atatürk die besten Handwerker nach Ankara zu berufen. Alle edleren Bauarbeiten wurden von österreichischen Künstlern und Handwerkern durchgeführt. Die weitere Folge war, dass eine Reihe dieser tüchtigen Poliere dann an die Schulen geführt wurden zur Erziehung der jungen Türken. Das wurde also schließlich dann dieses Ballet nach 1,5 Jahren zur großen Zufriedenheit von Atatürk durchgeführt. Ich erinnere mich noch an eine Begegnung mit ihm im Hause. Er hat es kaum erwarten können, um in das Haus einzuziehen. Er war sehr zufrieden. Er hat mich aber dann einmal geprüft. Er hat mich ins Badezimmer geführt, hat mich dann vor die Muschel geführt und hat mir eine Zigarette aus seinem goldenen Etui angeboten. Und ich soll diese Zigarette in die Muschel werfen. Und das habe ich getan und ich soll jetzt ziehen. Und das Ding ist nicht hinuntergegangen. Und dann hat er sehr gelacht und gesagt, also ist der Bau schlecht geworden, zum Spaß. Und ich habe dann eine kleine Regulatur vorgenommen und die Zigarette ist dann doch hinuntergegangen. So war das ein kleines Zwischenspiel. Und als dann Leute kamen, die also Kritik geübt haben, hat er von dem damaligen Erbauer der französischen Botschaft, Antonio Labrat, ein Gutachten abgeben lassen. Es steht drin, es ist das schönste Palais, das in der Laienzeit gebaut wurde und so weiter. Und dieses Gutachten hat er im Vorzimmer aufschlagen lassen und hat die Besucher aufgefordert, das zuerst zu lesen. Alle weitere Diskussion verbeete er sich. Sehen Sie, solche Bauherren sollte man haben. Aber zum Schluss habe ich auch noch das Palais für die österreichische Botschaft gebaut. Ich muss jetzt noch etwas dazufügen. Ich habe während der Jahre, in welchem der Krieg durch Europa ging, wovon auch die Türkei betroffen war, sie war neutral, und aber das Bauen hatte aufgehört, habe ich zwei Dinge unternommen. Das eine, ich habe das Land nach Möglichkeit durchwandert, soweit es ging, und studiert und gezeichnet, und meine Frau hat fotografiert. Und ich habe aber auch Schule gehalten. Ich wurde an der Akademie, an der Technischen Hochschule in Istanbul, zum Lehrer berufen und habe dort Schüler erzogen. In deutscher Sprache, denn die meisten sprachen Deutsch. Und das war also sehr erfolgreich, weil das sehr tüchtige junge Leute waren. Und zu meiner Überraschung haben diese jungen Architekten heute das ganze Land in der Hand. Und als ich nun im letzten Jahr, im Mai dieses Jahres, einen Brief bekam vom Präsidenten des Parlaments, ob ich bereit wäre, zu einem Gutachten nach Angara zu fahren, es handelte sich um die Erweiterung der Parlamentsbauten, habe ich natürlich freudigst Ja gesagt. Ich bin mit meiner Frau am 1. Mai dorthin geflogen und wir wurden empfangen wie die Könige. Meine Frau mit Blumen und wer war auch da? Eine ganze Reihe ehemaliger Schüler, treuer, braver Schüler, die zum Teil auch schon beim Parlamentsbau mitgearbeitet hatten. Da wurde ich empfangen, in einem herrlichen Hotel untergebracht, und eine Woche lang haben wir uns über die notwendigen Bauten der Erweiterung unterhalten. Und ich habe im Gegensatz zu anderen schon vorhandenen Vorschlägen gesagt, der Parlamentsbau solche müsse erhalten bleiben. Wobei mir alle sehr begeistert zustimmen, denn das Parlament ist für sie ein Begriff, ein Heiligtum. Nebenbei gesagt, warum eigentlich? Nicht nur die Architektur, sondern das verwendete Material, das ich eben in den Jahren, als wir in der Emigration waren, gesucht habe. Vor allem den Marmor in allen Gebieten, den herrlichen Marmor, rot und schwarz und grün und blau. Das ist für die Türken heute das, was ihnen also ungeheuer gefällt und was ihnen den Bau nahe bringt. Also das sollte erhalten werden. Und ich habe Vorschläge gemacht, die es möglich machen, dieses zu erhalten und notwendige Nebenbauten in das anschließende Gelände zu setzen, und habe dafür prinzipielle Skizzen verfasst. Alles in Gegenwart von so und so vielen Deputierten und in Gegenwart von hauptsächlich drei ehemaliger Schüler. Und ich habe dann gesagt, ich kann natürlich hier nicht von Wien aus das machen, sondern ich habe ja hier meine tüchtigen Schüler, und ich habe inzwischen ja gesehen, dass diese ausgezeichnet gebaut hatten. Und ich schlage vor, dass diese drei Schüler veranlasst werden, diese Planung durchzuführen. Das ist geschehen. Gestern bekam ich einen Brief von einem dieser Schüler, dass sie jetzt nach Weihnachten zu mir kommen, um die Korrektur zu holen. Sehen Sie, das ist natürlich ein Erlebnis, das man nicht alle Tage haben kann. Diese Freude an der Türkei, wir haben also die Türkei geliebt, das muss ich sagen. Wir haben dort wunderbar gelebt. Wir haben ein Atelier am Bosporus gehabt. Ich habe damals ein Atelier gründen müssen, habe in Tarapia ein altes Hotel gefunden. Wir haben uns dort eingemietet, ganz groß und breit. Es war ein großartiges Leben. Herrlich, der Bosporus mit den Pinien und die Ruhe und die Herrlichkeit, frei und abgeschlossen von der Heimat. Und das waren natürlich bittere Jahre, da ohne jeden Kontakt mit der Heimat. Als der Krieg vorbei war, konnten wir wenigstens ein paar Körbe nach Österreich schicken. Aber das war das große Erlebnis. Und das hat uns, vor allem auch meine Familie, an diese Türkei gebunden. Nach dem Krieg habe ich vor allem mit Karl Ewert die Theater an der Ägäis studiert. Mit dem gemeinsam habe ich auch ein Idealtheater verfasst. Idealtheater und so viele andere Dinge. Und es ist also zu einer sehr schönen Freundschaft gekommen. Dieser Wert von Anatolien und all diesen Erlebnissen, der ist in meinem späteren Arbeiten dann wieder heraufgekommen. Und wenn ich jetzt das noch sagen darf, es war also der Anfang meiner Ideen für Salzburg. In den Jahren, als wir mit meiner Familie in Tarapia, wie ich schon erwähnt habe, unser Atelier und unsere breite Wohnung aufgeschlagen hatte, da kam ein Brief von einem Vetter von mir. Ich möchte doch, der also mein Werk durch das Buch kennengelernt hatte, ich möchte doch sofort nach Brasilien kommen, denn der Präsident von Rio de Janeiro wünsche eine Reihe von Bauten von mir durchzuführen. Damals im Jahre 39, 40 war es natürlich nicht ganz einfach. Wir sind per Schiff hinübergefahren, wurden sehr nett empfangen und ich kam zum Präsidenten und der war also über alle Maßen freundlich und hat mir gleich einen ganzen Schüppel von Aufträgen erteilt, einen Plan für die Erweiterung von Rio de Janeiro, Ministerien noch und noch und ein Theater und kurz und gut, also ich habe mich dann gleich hingesetzt und habe eine Reihe von Entwürfen gemacht. Diese Entwürfe wurden sehr gut aufgenommen und als es um die Frage des Honorars ging, war es sehr zaudernd, dass man gesagt hat, da muss die Kommission befragt werden. Kurz und gut, das Ganze hat sich durch ein Jahr durchgezogen, bis ich ungeduldig wurde und gesagt habe, nein, ich muss nach Haus, ich muss wieder zurück nach Ankara, dort habe ich Befehle, das muss durchgeführt werden. Wenn Sie mir jetzt das Honorar keinen Abschluss machen, dann ist es aus, dann fahre ich. Glücklicherweise aber war da noch ein Zwischenspiel. Ich hatte mich in meinen stillen Stunden in Ankara schon mit dem Problem einer Kathedrale befasst. Wie baut der moderne Architekt, der moderne Ingenieur heute eine große Kathedrale? Nicht mehr mit der Schwere, mit der Michelangelo noch zu rechnen hat, sondern mit der Leichtigkeit heutiger Betonkonstruktion. Ich habe eine Kathedrale entworfen von 80 Meter Durchmesser und 150 Meter Höhe und habe diesen Plan über Anraten meines inzwischen verstorbenen ältesten Bruders, Pater Urban Holzmeister, ein berühmter Bibelforscher und Jesuit, habe diesen Plan in einer Mappe mitgeführt und dem Kardinal Lehme in Rio übergeben. Der war sehr erstaunt und hoch erfreut und sagt mir, ja, das ist der Plan, den die Leute in Belo Horizonte haben wollen. Da war ein großer internationaler eucharistischer Kongress und die haben beschlossen, da muss in diesem Land eine große Kathedrale gebaut werden und das wäre sie. Belo Horizonte war damals noch ein Ort von 40.000 Einwohnern. Ich bin hingekommen und habe meinen Entwurf vorgelegt und da war also der Erzbischof und seine Freunde und da war vor allem auch der Gouverneur Kubitschek, der spätere Präsident und der Gründer von Brasilien. Aber, sagt der Kubitschek, wie viel fasst diese Kathedrale? Und sie haben gesagt, 10.000 Personen. Sag ich, das ist viel zu wenig. Das muss mindestens 15.000 haben. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe diese Kathedrale erweitert, das heißt durch eine Emporeneinführung und so weiter. Und es wurde dann dieser, mein Plan, angenommen und beschlossen. Und ich bin aber dann musste zurück nach Ankara. Nach 2 Jahren bekomme ich ein Telegramm, Honorar genehmigt, Bau beschlossen. Auftrag, die Detailpläne zu machen. Ich habe die Detailpläne noch in Ankara machen müssen, zum Teil hier. Es waren sehr schwierige statische Probleme und die habe ich dann durchgeführt und habe sie, das war die Zeit, wo es also nach dem Krieg, also 1946 und so, und dann die ersten, die nach Brasilien fahren durften, waren die Fußballer. Und den Fußballern habe ich diese Pläne mitgegeben. Und die haben die Pläne dem Erzbischof vorgelegt und das war alles in schönster Ordnung und mit dem Bau wurde begonnen. Aber ich habe nie mehr was gehört, bis im Jahre 1951 ich wiederum ein Telegramm bekommen, bitte kommen Sie, nein, es war ein Brief vom Erzbischof, kommen Sie, solange Sie noch leben, um unseren Bau anzuschauen. Ich bin hingeflogen nach Rio, mein Sohn Guido ist in St. Paulo heute noch und der hat mich also weitergeführt und wir sind hingefahren, ich bin großartig empfangen worden und habe also den Bau besucht und zu meinem Schrecken war also der Bau zwar begonnen mit der Krypta im Zentrum, aber die Krypta war um 180 Grad verkehrt angelegt. Also das war natürlich ein großes Unglück, aber ich habe dort erst die ersten Teile meines Honorars bekommen. Es war nicht so großartig, es hat so hingereicht, dass wir uns ein Auto leisten konnten. So bin ich wieder zurückgefahren. Und seitdem ist nichts weiter geschehen, denn Belo Horizonte ist aus der kleinen Halblegerstadt von 40.000 zu einer ungeheuren Industriestadt geworden, von einigen Millionen Einwohnern, und um die Kathedrale kümmert sich niemand im Augenblick. Es hat mir jemand gesagt, haben Sie Geduld, die Kathedrale in San Paolo wurde auch vor 50 Jahren begonnen und wird jetzt erst in diesen Jahren fertig. Das Iribert wird auch fertig werden. Als ich das zweite Mal kam, noch einen Entwurf für eine große Kathedrale in Rio verfasst, aber auch dieser Entwurf ist leider also ein Traum geblieben. Im Jahre 1963 hatte ich den Auftrag für ein großes Hotel in Campos bei San Paolo. Ein Hotel auf 1800 Meter Höhe in vollkommen, in einem herrlichen Flora, das habe ich dann auch gesagt, das ist inzwischen nichts geworden. Also das Brasilien bleibt als ein Traum zurück. Aber ich hatte in den letzten Jahren auch noch eine Aufgabe, die mich sehr besonders interessiert hat. Ich hatte an einem Wettbewerb für eine neue Oper in Madrid teilgenommen und habe den zweiten Preis erhalten. Der erste Preis ging an einen Tschechen und das hat sich zerworfen und da wurde ich gemeinsam mit einem brasilianischen Architekten beauftragt, die Planung durchzuführen. So sind wir eben 2 oder 3 Mal nach Madrid gefahren und haben geplant und geplant und es wurde immer größer und immer ungeheurer und inzwischen waren Verhandlungen über den Bauplatz, denn die Industrie wollte ihn haben und die wollen ihn haben. Kurz und gut, es ist nichts geworden. Aber das Erlebnis von Spanien mit all den Herrlichkeiten, das wir von oben bis unten genießen dürfen, ist etwas Unvergessliches. So schließt dieser Ausflug in der Hauptsache mit einem großen Traum ab. Und gerne wieder nach Österreich in das Heimatland zurückgekehrt.